Radio Leslie präsentiert
fast live aus dem Funkhaus
und satirisch nah am Leben.
Nur Verlautbarungen aus der Leslie.
Aua!
Herzlich willkommen bei Radio Leslie und zu einer neuen Folge von Fast Live. Heute möchte ich wieder einen Einwunderungskandidaten überprüfen, ob er für die Einwunderung in die Leslie geeignet ist. Die Leslie ist ja ein Einwunderungsland und wir freuen uns immer über neue Kandidaten. Und die dürfen im Grunde auch alle zu uns kommen, wenn sie denn das Leben in der Leslie aushalten können. Anders ausgedrückt, ist derjenige, der mit entrücktem Lächeln an die Pforte der Leslie klopft, schräg und friedfertig genug, mit schrägen Leuten zusammenzuleben. So, und diesen Akt der Fürsorge erfährt heute der Schauspieler und Sänger Kai Bettermann. Lieber Kai, herzlich willkommen in deiner Wohnung in Bochum.
Ja, ich fühle mich auch immer wieder willkommen hier. Doch.
Ja, also kann man auch. Ich meine, erstmal ist es schon Pluspunkt, dass du über einen Satz von mir gelacht hast.
Schon der zweite.
Ja, gleich mal notieren. Lacht. Nett für mich. Und meine Wohnung ist ja auch schön. Ne? Du guckst hier ins auf den Friedhof, sag ich mal.
Ja, ins Grün, genau. Und man sagt ja eigentlich, der Friedhof, da hat man ruhige Nachbarn. Was aber leider nicht stimmt, da die Friedhofsfürsorge ja doch tatsächlich unheimlich laut ist. Also wenn hier dann beschnitten wird und was ich weiß alles. Also das ist schon. Aber ich will nicht klagen, dass es wäre Stöhnen auf hohem Niveau. Es ist total schön, schöne Aussicht und auch weite Sicht auf unterschiedlichstes Grün. Und wirklich ja, doch wunderbar.
Ja, und hier in der Wohnung ist ja auch mal gemütlich. Also Holzbohlen, ja. Ist ja echtes Holz, oder?
Ja, das ist glaube ich, Lärche. Und zwar war das, glaube ich, gebürstet. Das heißt also, diese Holzmaserung tritt so ein bisschen besser raus. Und wenn man drauf geht, barfuß auf diesem Holz geht, ist das, ja, ich will nicht sagen wie eine Massage, aber es ist einfach ein schönes Gefühl. Und ich hatte es irgendwie schon immer gemütlich in meinen Wohnungen. Also mir ging es jetzt nicht so groß um Design. Das ist natürlich auch wichtig. Das Auge wohnt mit, aber aber es ist schon, dass mindestens ein gemütlicher Sessel drin ist und eine gemütliche Couch. Das ist schon auch immer wichtig. Und die Töne, immer so ein bisschen in Gelb und Gold, das habe ich ja nicht schon immer gehabt.
Du meinst jetzt die Farbtöne?
Die Farbtöne, genau. Ja, das mag ich ganz gerne da vorne, zum Beispiel der Klimt, also dieses umrahmte Bild mit diesem, es ist natürlich kein Blattgold, aber man kriegt ja alles bei Bösner. Und von daher ist das, glaube ich, wie nennt sich das, Schlagmetall oder sowas.
Schlagmetall,
das ist eine, Malmshammer würde sagen, ein Imperativ. Schlagmetall, Platzhirsch, genau.
Na gut, ich habe zurückgelacht, das gleicht sich ja schon mal aus. Suchst du die Wohnung auch nach akustischen Eigenschaften aus? Also deswegen habe ich auch gerade bei den Tönen nachgefragt, ob du jetzt die Farbtöne meinst oder ob du die Wohnung, ob die auch klingen muss für Töne, die man spricht oder singt.
Ach, guck mal, das ist ja interessant. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Aber es ist, glaube ich, so, dass ich habe ja hier schon viel gesungen und auch viel meine Texte gesprochen und so weiter. Und ich habe noch gar nicht daran gedacht, dass natürlich der Klang einer Wohnung auch wichtig ist. Aber da habe ich bisher, ist das, glaube ich, hier ganz angenehm, weil der Boden, der Holz ist ja reflektiert ja ganz gut, aber dämpft auch ein bisschen. Und die Stoffe hier drin, ja, das scheint alles soweit im Gleichmaß oder im Einklang zu sein, dass es eine gute Akustik hat. Es gibt ja so Räume, wo man gar nicht merkt, dass es irgendwie anstrengend wird, weil die so eine Überakustik haben.
Ja, ich finde es auch angenehm hier. Also es hat einen leichten Nachhall, ja. Nicht zu lang und nicht zu, also es ist trocken genug, es ist angenehm, finde ich.
Ja, ach, guck mal, das ist das erste Mal, dass du mich so oder überhaupt darauf aufmerksam machst, auf diesen, dass es einen Hallaspekt auch hat, eine Wohnung. Das stimmt, ja.
Und die Nachbarn haben sich bisher noch nicht. Ich meine, hier wohnen ja noch, wie viele Parteien?
Hier wohnen mit mir 20 Mietparteien, insgesamt um die 50 Leute, ich glaube etwas weniger.
Und wie viele waren es, bevor du eingezogen bist?
Es waren, bevor ich eingezogen bin, ich bin der Letzte, der hier eingezogen ist. Das heißt also, davor waren es dann 49.
Gut, also du hast keinen vertrieben.
Das habe ich spät geschaltet.
Also, und hier sitzen wir in dieser gemütlichen Wohnung, vorne Blick auf den Hof, sag ich mal, hinten auf den Friedhof und hier sitzen wir auf Holzboden am Tisch, Couch im Hintergrund, ja. Volle Bücherregale, Bilder verschiedenster Art an den Wänden und in einer angenehmen Akustik. Und du bist ja auch Sänger. Ich habe ja vorhin gesagt, Schauspieler und Sänger, das reicht vielleicht noch gar nicht an Bezeichnung. Aber ich dachte, als Einstieg ist das erstmal ein guter Hinweis. Und vor kurzem habe ich dich ja auch gesehen, nämlich in deinem Stück René Reloaded, Schlager, Strom und Watt von Liebe.
Ja, genau.
Ja, und das, ich war begeistert, habe ich dir ja auch gesagt. Das Publikum war auch begeistert und auch viel. Und das Stück ist ja so eine Reise mit Schauspiel und Liedern in die, ja, in die 70er ungefähr, ja, kann man sagen. Und war das so deine Zeit, die 70er?
Also irgendwie total. Die 70er kommen immer in letzter Zeit, oder grundsätzlich finde ich die 70er einfach klasse. Von der Mode her, von den Koteletten. Wenn ich also so, da muss ich immer an die Partyfotos meiner Eltern denken, wenn die da in ihrem Partykeller, das war ja früher, wirst du wahrscheinlich auch kennen, war dieser typische Partykeller, dieses Fichtenholz so leicht angeflemmt und so, mein Vater hat das alles und dann hatte der so fette Baumscheiben und hat daraus Tische gemacht, also alles so voll massiv, wie man das so von, mein Vater war ja Fahrsteiger auf dem Pütt und da hat man alles sehr massiv gemacht und ja, da muss ich an diese Fotos, muss ich irgendwie denken, wenn ich unter anderem an die 70er denke, alles so, man hat die Zähne waren noch nicht ganz so gekachelt, so weiß gekachelt, wie das heute ist, sondern so wie sie waren und mit viel Gold, wenn man die Dias, da damals gab es ja auch noch Dias und Fotos gesehen hat, ja, das waren Gesichter, das waren irgendwie, da waren viel Haare und da waren viel Absätze und viel Schlag in den Hosen und irgendwie fand ich das toll. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich heute gerne 70er Jahre mäßig rumlaufen würde, aber ich mag das schon, dieses Bunte, diese fetten Krawatten und ja, ich fand das irgendwie eine tolle Zeit, obwohl, ich war jetzt gar nicht mal so glücklich unbedingt in dieser Zeit, ich hatte jetzt nicht so eine tolle Kindheit, aber das Lebendige und Mutige irgendwie von der Mode her in dieser Zeit, das fand ich toll. Und natürlich von dem, wie du sagst, mit den Gesangssachen, von dem, was ich damals gehört habe, obwohl ich heute überhaupt keine Schlager höre, obwohl ich neulich irgendwie eine Reportage über Jürgen Drews gesehen habe, das fand ich sehr interessant, was da berichtet wurde und da habe ich ihn nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt auch. Aber diese ganze Zeit, die mich in meinem frühkindlichen Gesang, sag ich mal, oder in der Musikrichtung geprägt hat, das war schon die Hitparade und das ist ja ein Teil von René Reloaded, von dem Programm auch. Und,
also die Heck-Hit-Parade?
Die Heck-Hit-Parade, genau. Danach, wie hieß der Ingo, nee, weiß ich nicht mehr.
Viktor Worms.
Ah, Viktor Worms, guck mal.
Ja, das verdrängt man gern.
Ja, irgendwie, nee, das war schon Heck, der das ganz klar, ja. Also der meine Kindheit war Heck innerhalb der Hit-Parade. Und genau, und das waren halt wirklich, ja, das war die Musik. Und das habe ich damals einfach gehört. Ob ich es dann gerne gehört habe, weiß ich gar nicht. Das war einfach die Musik, die man gehört hat. Später habe ich da mit meinem Bruder Schlager-Rallye gehört, da war ich schon etwas älter, da haben wir dann immer samstags abends zusammen, wo er mich dann nicht mehr so geärgert hat, wie das dann unter Brüdern so ist, da war ich ja echt leider unterlegen. Egal, das würde jetzt so weit führen, wenn man das psychologisch noch auseinandernehmen würde. Aber diese Hitparade war das eine und dann eben später die Schlager-Rallye war dann von der Musik her nochmal eine andere Nummer.
Schlager-Rallye im Radio?
Im Radio, samstags abends irgendwie ab 7, da habe ich dann teilweise noch mit einem Radio, sagt man Radiorekorder, das war glaube ich ein Radio, mit Mikro vorm Radio meine Eltern gesessen und habe dann irgendwie so mit Mikro aufgenommen. Ne? Dementsprechend schlecht war natürlich die Aufnahme, aber egal. Und ich weiß noch, dass damals, was irgendwie total lange an Nummer 1 war, war zum Beispiel der Urenkel von Frankenstein von Frank Zander. Das weiß ich zum Beispiel noch, dass das, also neben Queen, die ich ja damals auch anfing zu hören, 1977 war, glaube ich, so das erste Queen, oder 76 war das erste Queen-Jahr, wo ich dann anfing, Queen-Fan zu werden. Genau, das war natürlich auch Bohemian Rhapsody, war ja 76 kam das raus. Und da fing das, glaube ich, an mit Queen bei mir. Also nach dem Schlager kam direkt Freddie Mercury.
Ja. Aber mit Queen hast du ja schon das nächste Stichwort geliefert. Ja. Aber wenn wir kurz noch bei René bleiben, auf Queen müssen wir unbedingt kommen, natürlich, denn du hast ja ein eigenes Queen-Stück geschrieben und auf die Bühne gebracht. Aber hier, Schlager, Strom und Watt von Liebe. Ja. Ich meine, man kann Dieter Thomas Heck, man kann die Lieder ja alle so ab und zu mal bei YouTube hören und dann ist es gut. Aber du hast ein Stück geschrieben, in dem die Lieder vorkommen, in dem du sie selber singst, in verschiedenen Kostümen. Ja, also genau. Du hast dich ja noch intensiver mit der Zeit und ihren Liedern auseinandergesetzt, ungewöhnlichen.
Ja, genau. Also das ist ja, also als ich dann das Stück geprobt habe, dachte ich, mein Gott, eigentlich könnte man aus der Hitparade selbst schon ein eigenes Stück machen. Nämlich die ganzen Sänger und Sängerinnen, die da auftreten, die haben ja ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Drama vor allem. Also zum Beispiel Roy Black, der eigentlich Rock'n'Roller war und dann eben ganz in weiß mit einem Blumenstrauß. So siehst du meine schönsten Träume aus. Also die, ne, und der dann diesen Schmalz gesungen hat, der ist ja auch, glaube ich, der hat ja einen Herzfehler gehabt, aber wahrscheinlich ist das noch begünstigt worden, dadurch, dass er einfach nicht die Sache gemacht hat, die er wollte. Eben Rock'n'Roll, und das ist ja nur ein Drama von, also ich meine, Rex Gildo, da ganz schlimm auch, und Costa Cordalis lebt noch, sieht aber ganz schlimm aus. Naja, also daraus könnte
Geld
man...
ins Gesicht reingesteckt.
Oh ja, holla, ja, und der, also diese ganze Thema-Hitparade, da könnte man wirklich, naja, vielleicht mache ich es auch noch, ein eigenes Stück draus machen, und ich habe mir eben überlegt, ja, wie mache ich das? Erstmal habe ich diese Liste aufgestellt, welche Lieder würde ich gerne singen? Und das waren dann irgendwann 30 Lieder, das ging natürlich nicht alles, sondern wurde das reduziert. Und dann habe ich eine mir sehr gut bekannte Regisseurin, Veronika Maroon, mit der ich auch schon Freddie Mercury gearbeitet habe, gefragt, ja, könntest du dir vorstellen, dass wir daran arbeiten? Ja, und dann hat sie, wie auch bei Freddie Mercury, mich in eine Situation gesteckt, also in eine theatrale Situation, aus der heraus ich motiviert bin, die Lieder zu singen. Also eben ein Elektriker, also erstmal eine ganz bodenständige Ruhrgebietsfigur, der dann auf die Bühne kommt und irgendwas reparieren muss, aber nicht weiß, was er jetzt genau machen soll und dann über diverse Ecken dann einen gewischt kriegt und dann auf einmal sich die ganze Bühne eben auflädt. Die ganze Bühne ist sozusagen ein einziger elektrischer Schlag und alles, was er anfasst, darin verwandelt er sich, also sei es dann der Hut, wo er dann zu Johnny Cash wird oder eine Puppe, wo er dann zu Dalida wird und auch eben die Lieder singt. Und das ist eben diese Grundsituation für dieses Stück René Reloaded, was ich auch grundsätzlich gut finde, wie Musical, dass eben die Lieder aus einer Situation heraus entstehen und ich nicht einfach nur sage, ja, ich fand die Lieder toll und die singe ich jetzt. Nein, sondern eher eine Situation, aus der heraus eben das entsteht, das Singen entsteht. Und dann kommt der Zuschauer auch mit und ist auch eingeladen zuzuhören.
Und also mir ging es jedenfalls so, man kommt in dieses Drama der Sänger und Künstler, die Lieder gesungen haben. Man kommt dahinter. Ja. Das willst du ja, so habe ich jedenfalls verstanden, auch sichtbar machen. Also nicht nur, ach guck mal, war das damals schön und ach ja, das habe ich auch gehört, sondern du kommst ja auf diese Weise in die... Ja, in das Lebensdrama der Sänger der Zeit hinein.
Oh ja, also meine viele Schlager, die meisten wollten, glaube ich, gar nicht Schlager singen. Also die Dalia Lavie zum Beispiel, die war Schauspielerin. Erst war sie Model, hatte hier, das sage ich dann auch im Stück, dass sie eben bei Dr. Mabuse mit Gerd Fröbe gespielt hat, im ersten James Bond mitgespielt hat. Und dann aber eben irgendwann ein Schlagerproduzent auf sie zukam und ihr sagte, du hast eine tolle, rauchige Stimme, rauchig, brauchig, das ist dann so der Text im Stück. Und daraus, ja, und dann hat sie eben angefangen Schlager zu singen, hat damit sehr viel Geld verdient und immer noch, glaube ich, die singt, glaube ich, immer noch. Und hat ja auch wirklich eine tolle Stimme. Also, und wenn ich das Video zum Beispiel sehe, Dalia Lavie, wenn man da die 70er-Jahre-Videos sieht, boah, diese echt 70er-Jahre-Schönheit dann in diesen Wallegewändern kann man nicht sagen, in diesen braunen, goldgelben Kleidern. Ja, das ist schon schön anzuschauen für mich. Werde ich gern nostalgisch.
Und am Schluss kommst du ja sogar in Frauenkleidung auf die Bühne.
Genau, das ist dann der moderne Bezug, das ist dann Amy Winehouse. Das war auch einfach so ein, ich nehme mir manchmal einfach Dinge vor und die will ich dann irgendwie umgesetzt wissen. Also das ist dann, da sage ich dann der Regisseurin, das Lied will ich unbedingt noch mitsingen. Oder ein Lied von Amy Winehouse möchte ich gerne singen, weil die finde ich nochmal so vom Äußerlichen wie auch von der Stimme. Als ich, glaube ich, das erste Mal Amy Winehouse hörte, dachte ich, das wäre eine 50-jährige Frau. Mhm. Als ich die nicht kannte, dachte ich, boah, die hat aber schon einiges hinter sich. Das hatte sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch wirklich. Also wo sie gerade, also die hat ja vorher schon ganz viel gesungen, aber wo sie richtig bekannt wurde, da hatte die auch schon ganz viel hinter sich. Aber naja, also und das, die wollte ich auf jeden Fall am Ende auch noch singen, weil ich einfach Lust hatte, auch eine Frau zu spielen auf der Bühne, also einfach aus diesem naiven Wunsch heraus. Und weil ich eben Spaß daran habe, in ganz viele verschiedene Figuren einzutauchen und ja, ein bisschen über aus deren Leben zu erzählen oder wenn ich gar nicht so viel erzähle, sie dann zumindest körperlich darzustellen und zu singen.
Ja. Und als du, ich habe dich ja gesehen in dem Stück, und als du in den Frauenkleidern als Amy Winehouse dann auf die Bühne kamst, das ist ja so der Moment, wo man überlegt, wie wird das jetzt? Ja, wird das, ja. Das ist ja heikel, das kann ja in die oder die Richtung kippen. Ne? Es kann klamottig werden oder es kann eben passen, so wie Lacage voll im Theater des Westens in der großartigen Inszenierung. Oder jetzt eben bei dir, in du hast das nicht klamottig oder zotig gemacht, du hast sie ganz ernst genommen und dich auch. Und es war kein Schenkelklopfer-Moment.
Nee, es ist, der Moment ist, so, ist echt ist gut, dass du das sagst, oder wichtig auch, dass du das sagst, weil es ist so eine Gratwanderung. Ne? Mhm. Wenn ich dann auftrete, lachen die Leute erstmal, weil die denken, ja, es ist so eine Transennummer. Mhm. Aber das war auch ein ganz wichtiger Moment beim Proben. Da hat Veronika zu mir gesagt, da musst du wirklich gucken, dass du sie nicht völlig vertölpelt, wie sie ja auch war am Ende. Wenn man die letzten Auftritte sieht, da war sie so besoffen. Da hat sie wirklich nicht mehr gewusst, was sie da tat. Aber das wollte ich nicht. Also ich will mich grundsätzlich nicht über irgendwelche Figuren stellen. Als Schauspieler, wie auch als Sänger, muss man die Figur, die man spielt, vertreten. Man muss sie ja so, eigentlich sollte man sich so ernst nehmen. Und das habe ich auch eben versucht. Und das ist, glaube ich, auch rübergekommen, dass die Leute erstmal lachen, wenn sie mich dann so, weil ich drehe mich ja so ganz allmählich um und dann habe ich so ein bisschen verschmierten Lippenstift und das ist erstmal, sieht es nach Transnummer aus, aber dann ist es durchaus, bleibe ich straight und singe wirklich relativ ernst dieses Lied eben, und das kommt dann auch rüber, ja, da bin ich ganz froh.
Und das fand ich auch einen ganz starken Moment, weil es eben ein ganz zerbrechlicher Moment war.
Ja.
Ja, also zum einen für dich selber, ne, dass du dich da so traust, dich verletzlich zu machen, aber du hast auch die Verletzlichkeit von Amy Winehouse in dem Moment transportiert. Ja. Das war ein sehr, sehr intensiver und schöner Moment in dem Stück zum Schluss hin.
Ja, das ist so, da bin ich auch wirklich, in diesem Moment bin ich auch in gewisser Weise ein bisschen verunsichert. Und also weil ich einfach mich schnell umziehe und in der Zeit ja mein Gitarrist, der Rainer Vollmer, dann ein Solo hat vorne und da muss ich mich relativ schnell umziehen, dass das auch alles klappt. Und im Grunde ist das in so einer Hast auch, komme ich dann auch auf die Bühne und bin in der Unsicherheit, in der ich mich auch fühle, diese Frau jetzt zu spielen, die nehme ich dann einfach mit. Und dadurch macht es sie, glaube ich, auch ein bisschen verletzlich. Und ich nehme das einfach so mit. Also das kann ich mittlerweile, weil ich ja seit fast 25, 30 Jahren jetzt den Beruf auch ausübe, dass ich das einfach so lasse, dass ich denke, ja gut, ich fühle mich jetzt, ich spiele diese Figur gerne, aber gleichzeitig fühle ich mich auch unsicher, weil ich auch merke, die Leute reagieren komisch oder lachen erst und dann auch nicht. Das ist so ein ganz fragiler Moment. Mhm. Ne?
Ja. Gitarrist hast du gesagt. Ist das der? Das ist der einzige Musiker auf der Bühne.
Genau, das ist ja, ich sage immer Solo, das ist eigentlich gar kein Solo. Der Rainer ist ganz wichtig. Und auch beim Freddie Mercury begleitet mich ja die Ursula Wawroschek. Und da sagt man immer Begleitung. Das ist eigentlich Unsinn, weil das ist ein ganz wichtiger Teil des Stückes. Also ohne diese Menschen wäre ich, also würde das Stück nur halb, ja, wirklich nur halb so gut sein oder gar nicht gut sein, weil es ist eben nicht aus der Büchse. Ich finde Live-Musik immer ganz wichtig. Also, dass alles auf der Bühne passiert, dass man alles sieht und dass nichts aus der Büchse kommt. Und das ist eben da auch bei René Reloaded, dass wir versucht haben, ja, die Musik im Grunde auf eine akustische wie auch E-Gitarre zu, was heißt reduzieren. Also, das damit darzustellen und alles, was geht, mit diesem einen Instrument eben zu spielen.
Ja, und dann sind wir jetzt eigentlich auch gleich bei deinem Queen-Stück.
Ja. Yeah.
Wie heißt es?
Being Freddie Mercury.
Denn du bist Freddie im,
genau,
im Stück?
Genau, das war ja, also zu der Zeit, das Stück ist ja schon 16 Jahre alt. Die Premiere war am irgendwie Anfang September 2001. Und kurz vorher kam der Film, oder ein, zwei Jahre vorher kam der Film Being John Malkovich raus. Und daher kam ich auf den Titel Being Freddie Mercury, weil eben auch da fängt das Stück erstmal an, dass ein CD-Verkäufer eine imaginäre Kundin im Publikum bedient und dann immer mehr auf das Thema, ja, auf einmal im Grunde auf das Thema Montserrat Caballé kommt und dann damit auf das Thema Freddie Mercury. Also auch aus einer schauspielerischen Situation wird eben, komme ich dazu, Lieder zu singen und über Freddie Mercury zu erzählen. Genau. Jetzt war, wie war jetzt die Frage? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich trinke direkt mal einen Schluck,
Leslie. Ja, Prost. Mal, dein hier... Tee. Kai führt ein Glas mit lecker aussehendem Tee.
Das ist übrigens, da wird Claudia jetzt wieder lachen.
Claudia ist Kais Freundin.
Ja, Claudia ist, ja, Freundin ist viel zu wenig, ist meine Lebenspartnerin. Entschuldige, dass ich dich da korrigiere, ja, Leslie.
Ja, notiere, aber korrigiert mich.
Genau. Also, immer wenn ich trinke, ist es halt so, dass ich entweder heiß oder auch kalt dann immer so ein danach mache, was ja auch normal ist. Ich habe Claudia das versucht schon auf alle möglichen Weisen zu erklären, warum ich das mache. Aber ich mache es gar nicht aus einem bestimmten Grund, sondern das ist einfach ein Reflex. Das machen manche Leute mehr, manche weniger. Und ich mache oft ein, also, ja, ich glaube, es ist irgendeine Ausgleichsreaktion des Körpers, dass er Hitze oder Kälte über dieses ausgleicht. Und es gibt ja auch Werbung, zum Beispiel, die Sinalco schmeckt, wir haben sie neu entdeckt. Ah, das habe ich auch mal auf 1 Live als Werbung gesprochen. Ja, das mal so ganz nebenbei.
Ich dachte eher, dass das ist eher so ein Ausdruck des Genießens.
Ja, ist es auch. Das ist tatsächlich ein Genuss. Es ist wie so ein, als ob man den, stimmt, das ist gut, dass du das sagst, als ob man den Geschmack, den man gerade im Mund hat, noch ein bisschen verlängert, dadurch, dass das das Ganze noch ein bisschen mehr im Mund verteilt und nach außen bringt, in die Verbindung zur Welt. So, Manne.
Bist du so ein, bist du ein Genießer? Bist du ein jemand, der so die momentanen und spontanen, angenehmen Reize
aufnimmt? Ich, es ist schon so, dass ich versuche, immer mehr mein Leben zu genießen, weil ich ja auch jemand bin, der so unruhig ist und immer hastet und schnell ist und... Und ich muss mich dann immer zwingen zur Ruhe und dann merke ich, ach mal, ist doch eigentlich jetzt auch mal schön, so hier einfach nur mal zu sitzen und zu trinken und zu machen. Und ja, also ich bin schon Genießer, auch der Ruhe vor allem. Und das, weil der Beruf und alles und das Selbstständigsein an sich, ich bin ja seit 1900, wann habe ich den Abschluss gemacht? 91 bin ich selbstständig, genau. Und
Schauspielabschluss
in Ulm, genau, an der Spielstadt Ulm, so hieß die damals noch. Und seitdem bin ich in die Selbstständigkeit gerutscht. Ab und zu mal im Stadttheater, aber schon meistens selbstständig. Und das macht einen so kirre und dann ist der Genuss des Lebens dann schon manchmal so ein bisschen hinten an, weil diese 10 Hochzeiten gleichzeitig, die ich so fahre, mich ganz schön unruhig machen manchmal. Aber was ich mache, mache ich total, also liebe ich eigentlich, das kann ich schon sagen. Die Kurse, die ich gebe, die Stücke, die ich spiele, das Singen, alles ist wirklich, das ist auch Genuss. Aber das Sein an sich, würde ich mal sagen, ist schon auch wichtig. Also bevor ich auf die Bühne gehe, das Leben überhaupt, das zu genießen, ist schon auch wichtig. Und das, da gehört eben ein Teechen und auch ein Zitronensprudelchen. Oh Gott, also ein Zitronensprudel ist ein Träumchen. Es gibt Leute, die sagen, oh, das ist ein Träumchen. Ich kenne da so 2, 3, na, ist egal. Ist völlig egal. Auf jeden Fall ist es, ist der Genuss am Leben schon recht wichtig.
Und da darf man nach einem schönen Schluck Spreit auch mal machen.
Genau, Spreit, du hast es voll erfasst. Ja, du kennst mich schon länger, das höre ich schon gerade, genau. Das ist so eine...
Erfährst du gerade.
Ja, genau. Das ist so meine... Ja, abends, ich sag mal so, das ist auch Genuss am Leben für mich, dass ich abends nach getaner Arbeit vorm Fernseher sitze, einen guten Film sehe und dazu Schnittchen, die dann rechts neben mir auf meinem Couchtischchen postiert sind und dazu eine Spreit oder Zitronenspule, wie auch immer. Das ist schon für mich auch Genuss am Leben. Und tatsächlich, wenn ich dann trinke und ganz allein für mich bin, mache ich auch ein
Und gehe ich da jetzt völlig falsch, wenn ich sage... Die Dinge Couch, Film, Schnittchen, du kommst aus dem Ruhrgebiet.
Ja, klar. Das ist auch im René Reloaded auch benannt. Ne? Dieses, was immer dann samstagsabends passiert ist, bevor die Hitparade anfing, war eben genau das, dass man erstmal ja, also weiß die Reihenfolge, weiß ich nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall Kung Fu mit David Carradine oder Carradine oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Und dann kam irgendwie Abendbrot mit Schnitte mit Jella, gab es damals noch. Jella, das war so eine Art Schmand, ja, der hieß aber dann Jella. Und dann gab es noch diverse andere Schnittchen und wahrscheinlich auch Zitronensprudel. Und danach ging es dann eben an den Fernseher mit Chips, Schokoladenpuffreis und Spreit. Und dann kam bam, badabadam, die Hitparade.
Ja, ne?
Ja, so war das irgendwie. Das ist, und ich komme ja aus Hamm. Und Hamm ist ja jetzt gar nicht mal so Ruhrgebiet. Hamm ist ja dann schon die Verbindung zum Münsterland.
Aber auch schon Bergbaustadt.
Ist schon, ja. Ich komme ja auch aus einer Bergbaufamilie. Also, und das ist, war ja doch damals totale Bergbaustadt. Ja. Mit Heinrich Robert und Schacht Franz und Radbot. Genau.
Und da ich dich schon ein bisschen länger kenne, weiß ich, dass der Bergbau für dich auch eine größere Bedeutung hat. Und dass du da auch schon reingeschnuppert ist schon fast zu... vorsichtig ausgedrückt, dass du in Verbindung standest und dass du da, war das eine Ausbildung oder Praktikum?
Nee,
oder?
Es war richtig, es war ein Studium. Also nach Goethe, der hat sich ja mit allen Dingen befasst, eben auch mit naturwissenschaftlichen Dingen. Und da gab es den Begriff der Bergbaubeflissene. Und das sind alle Leute, die also wirklich studieren, also Abi machen und dann Bergbau studieren wollen. Ich habe das ja damals in Aachen studiert. Die machen dann erst eine Art Praktikum als Beflissener und da habe ich dann ein halbes Jahr insgesamt vor dem Bergbaustudium, was ich am 13. Oktober an meinem Geburtstag 1985 in Aachen begann, habe ich dann tatsächlich Mai, glaube ich, also ich habe noch Abi gemacht, während des Abiturs schon anfing unter Tage zu arbeiten. Und das will ich wirklich nicht missen, diese Zeit, weil das war echt eine tolle Erfahrung. Das war im Grunde meine erste Männergruppe.
Wie viele kamen denn da noch?
Ja, es kamen nur ein paar Männergruppen noch. Das ist jetzt schon wieder so ein psychologischer Aspekt. Ja, den wollen wir nicht so breit treten, aber waren das eben so viele Männer und dann dieser, neben der Arbeit, dann eben wieder von 1000 Meter aus der Tiefe hochzufahren, im Korb und dann zu gucken, wie ist das Wetter heute, und dann kam man immer mehr in die Erdoberfläche und guckte dann, ist Sonne da oder wie, es regnet oder was. Das waren so goldene Momente, neben der Erfahrung unter Tage direkt vorm Flöz, aber dann unter der Dusche stehen und dass sich dann diese Männer dann unter der Dusche stehen und sich gegenseitig den Rücken schrubben, was man dann in meiner ersten Schicht, wo mir dann irgendwie ein Kumpel sagte, und buckeln? Und ich, was buckeln? Wie, was ist mit buckeln? Und dann sah ich dann entfernt wirklich teilweise Reihen von, ich sag mal, 10 Männern, die sich jeder gegenseitig den Rücken schrubbten, weil man war dreckig, man war wirklich voll dreckig.
Und man kommt nicht selbst
dran. Und man kommt am Rücken eben nicht selbst dran. Und man sagt ja, dass die Bergbauleute einerseits die dreckigsten, aber auch die saubersten Menschen sind, weil die sich wirklich so sauber rubbeln müssen, dass sie, weil es einfach so dreckig ist und dann unter der Dusche eben wirklich jede Pore geschrubbt wird.
Was hast du da mitgenommen für dein Leben? Das war ja zu Abiturzeiten schon, da warst du ja gerade so auf der Schwelle von der Adoleszenz zum Erwachsenenleben. Ja. Was hast du da mitgenommen, auch vielleicht für deine künstlerische Laufbahn, für dein künstlerisches Leben, das ist ja gar nicht zu trennen.
Ja, das war ganz interessant, weil ich habe da, also mit Schauspiel hatte ich ja gar nichts zu tun, zumindest bewusst überhaupt gar nichts. Es gab so 2-3 Momente im Nachhinein, wo ich dachte, gut, da hätte ich vielleicht drauf kommen können in dem Moment, aber gar nicht. Es war, was im Bergbau ganz witzig war, ist, dass ich anfing zu schreiben. Ich habe zum Beispiel nachdem ich unter Tage gearbeitet habe, noch 2 Monate in der Braunkohle, also im Tagebau Fortuna, damals in Bergheim, Niederaußen, so hieß das, oder heißt es immer noch, im Tagebau Fortuna gearbeitet. Und da habe ich angefangen zu schreiben, und zwar dadaistische Gedichte. Das heißt also, ich habe alle möglichen, ich habe auf so einem, was war das, so ein Zug gesessen, wo dann Gleise begradigt wurden. Das wurde alles... Das wird so automatisch gemacht. Das sind so 2 Arme, die beiden Gleise anheben, und dann wird dann Kies drunter geschaufelt. Mhm. Naja, auf jeden Fall fing ich an, während dieser Zugfahrt alle möglichen Sachen miteinander zu verbinden. Also das ging dann so wie: der graue Turm sagt zum grünen Moos, guten Tag. Also, es könnte auch Helge Schneider sein. Also, ja, aber ich habe damals den inneren Helge Schneider so in mir entdeckt. Ich habe einfach geschrieben und ich fing an, einfach so wie so einen Fluss zu entwickeln, zu schreiben. Und darüber habe ich erstmal gemerkt, dass ich irgendeine künstlerische Ader in mir habe, weil damals in Hamm auf irgendwas Künstlerisches zu kommen, also ich möchte jetzt der Stadt nichts ankreiden, aber naja, also ich habe einfach da in der Richtung gar keine Ideen entwickelt. Und da fing es an, also im Bergbau fing es an, dass ich so mich für, ja, Kunst im weitesten Sinne, in dem Sinne eben für Dada-Gedichte, anfing zu interessieren.
Und das war so deine Initiation, zu merken, ich kann auch anders.
Ja, genau. Ja. Das kam so ganz plötzlich, das war ja auch der Wendepunkt zum Schauspiel, war eigentlich, das ging ja von einem Tag auf den anderen, dass mir drei Leute, die sich untereinander nicht kannten, mir gesagt hatten, du sollst Schauspieler werden. Und morgens, das war beim Frühstück, habe ich da irgendwen getroffen, habe einen Witz erzählt. Der sagte dann, hier, du sollst Schauspieler werden. Nachmittags in der Mensa wieder jemand anders und abends in der Kneipe wieder jemand anders. Und das war wirklich ein Tag. Und dann ging ich eben damals, dachte ich, gut, ich probiere es mal. Also wenn mir das so viele Leute so konzentriert sagen, dann muss da irgendwas dran sein. Also es kam gar nicht direkt von mir die Idee, sondern ja, so ein Gemisch von außen und dieser innere Künstler, der fing dann an so aufzublühen und da kam ich dann heißt immer noch Theater K in Aachen und da fing das Ganze dann an. Ja, 1986, im Mai 86 irgendwann war das. Mhm.
Und dann hast du dich so entdeckt als Schauspieler, ja. Als jemand, der Dinge macht, die die zum normalen Alltagsleben nicht gehören, die darüber hinausgehen.
Total.
Die das brechen, die Wie hast du dich dabei gefühlt? Also das klingt jetzt nach einer sehr banalen Frage, aber
das
hat dich ja bestimmt verändert.
Ja, das ist ja genau, das ist nicht banal, das trifft eigentlich auf den Punkt, wie du fragst, weil das Fühlen ist ja genau das, dass ich eben gefühlt habe, da tut sich was auf vor mir, so wie so ein Licht war das. Das war schon auch fast eine spirituelle Erfahrung, dass ich das erste Mal ich konnte in einem Stück mitspielen, das war also ganz spontan, die sagten, da fehlt jemand und der muss im ersten Akt nur einen Satz sagen, nämlich, das war damals Witold Gombrowicz, Yvonne die Burgunderprinzessin, das haben die da gespielt, das Stück, und da musste ich als Bettler im ersten Akt nur den Satz sagen, es lebe der König oder irgend sowas. Und ich musste aber von vornherein als Bettler in diesem Hinterhof sitzen und die Leute kamen da in diesen Hinterhof rein und da spielte aber schon der erste Akt. Das heißt also, ich habe die Leute, bevor das Stück anfing, schon angebettelt. Ich konnte also improvisieren. Mhm. Und die Leute haben mir, ich habe mich dann noch zurechtgemacht, ich habe mir irgendwie Eigelb ins Gesicht geschmiert, dass ich so ein bisschen versifft aussah und irgendwie Dreck. Und die Leute haben mir geglaubt, also die meisten, dass ich wirklich Bettler bin. Und das war für mich, das war der Hammer. Also da dachte ich, boah, das ist so kraftvoll, diese Erfahrung, das will ich weitermachen.
Und weil Kai und ich uns noch eine Weile weiter unterhalten haben, habe ich beschlossen, diese Podcast-Folge zu teilen und den zweiten Teil in der nächsten Woche auszustrahlen. Und dann erfahren wir noch mehr von Kai über seine ersten Schauspielrollen, über Unfälle auf der Bühne, über das logopädisch richtige Husten und Trinken, über Queen, also die Band, und Kais eigenes Stück Being Freddie Mercury, über die Ruhrgebietsfilme von Adolf Winkelmann und welche Bedeutung sie für Kai haben, ja, und über Kais Wurzeln und seine Heimatgefühle und ob er denn auch die Green Card für die Leslei bekommt. Und deswegen sende ich jetzt mal königliche Grüße und sage bis nächste Woche. Ade.